Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, ihr wisst schon, die Plattform immer 16 bis 17 Uhr auf diesem Programm, auf diesem Sendeplatz. So und dann auch heute wieder. Mein Name ist Michael Trost und heute in der Plattform sprechen wir mit meinem Gast über Musik. Wir sprechen über seine Produktion, über seine musikalischen Aktivitäten. Bei mir im Studio ist der Ulmer, der Neu-Ulmer, glaube ich, ist genau, Musiker Janosch Molder. Janosch, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns.
Grüß dich, Michael.
Schön, dass du da bist. Mein Name ist Michael Trost. Heute wieder an der Moderation. Und wir sprechen also heute Nachmittag ein bisschen über Janosch, dein aktuelles Album, was bald rauskommt, oder eine EP, ich weiß nicht, oder Album, sprechen wir gleich. Aber natürlich wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Und wir machen so, würde ich vorschlagen, wie wir es immer machen, in der Plattform am Anfang, kurze Vorstellrunde. Bevor wir dann so in die Details gehen, für alle die Hörer, die noch nicht so genau wissen, wer ist dann der Janosch Molder, erzähl ein klein bisschen was zu dir und vielleicht auch, wie das mit Ulm oder Neu-Ulm denn so ist. Und einfach in Kürze, so das Wichtigste zu dir.
Genau, du hast mich vorgestellt, Janosch Molder. Ich mache, seit wann mache ich Musik? Seit 20 Jahren jetzt, haben wir ja vorher festgestellt. Und ich bin ursprünglich von hier. Also meine Mutter und Oma sind geborene Neu-Ulmerinnen. Deswegen bin ich halt auch öfters natürlich noch hier. Und
bist du gebürtiger Ulmer oder Neu-Ulmer?
Genau, also Neu-Ulmer, bitte Neu-Ulmer. Genau. Also Ulmer bin ich jetzt nicht, aber das, genau. Und meine erste Platte, Solo-Platte, habe ich 2005 veröffentlicht und davor habe ich eigentlich eher für andere Artists oder andere Studioproduktionen gearbeitet als, wie nennt man das, Secondhand sozusagen, als zweite Hand, als habe als Assistent gearbeitet, als Producer für verschiedene Labels und da auch eine Menge gelernt, halt wie man Aufnahmen macht und so. Und irgendwann habe ich 2005 selber beschlossen, eigentlich selber Artist zu werden. Bisschen später, mit 30 erst. Aber vielleicht war es gar nicht so schlecht so.
Wobei du auch dann schon gesagt hast, welcher Jahrgang du bist. Und insofern, es ist ein kleines Jubiläum, das du dann vor kurzem hattest. Und so sagen wir noch alles Gute nachträglich zu
Dankeschön, Geburtstag.
Und Bühnenjubiläum ist es dann auch, wie du schon gerade sagtest. Also in jedem Fall ein Grund natürlich auch heute bei uns in der Plattform ein bisschen über dich zu erfahren, zu sprechen, zu erzählen. Janosch, wann hast du denn so festgestellt, dass Musik so dein Ding ist? Und wie kamst du dazu? Also vielleicht auch in der Jugend irgendwie viel Musik gehört oder musikalische Familie, wo die Eltern auch Musik machen. Wie bist du zur Musik ursprünglich gekommen?
Also, natürlich hast du da mit den Eltern was angesprochen. Meine Mutter, die war Musiklehrerin, auch studierte Pianistin. Bei uns lief eigentlich ständig Musik zu Hause und auch viel Klassik. Natürlich und natürlich damals auch viel Popplatten, weil die hat querbeet alles Mögliche auch unterrichtet. Und für mich war das eigentlich in der Schule schon ganz klar. Und tatsächlich schon in der Klassenstufe Number One, eins, ich habe die Schule gesehen und ich habe gewusst, ich muss auf jeden Fall was anderes machen. Obwohl ich noch keine Ahnung von der Schule hatte. Ich wollte auf jeden Fall Musiker werden von Anbeginn an. Also ich habe gleich angefangen, auf dem Piano meiner Mutter rumzuhacken, eigene Songs zu komponieren oder eigene Atmosphären da einzuspielen, Percussions gehabt und habe eigentlich immer Musik machen wollen, direkt nach der Schule eigentlich losgelegt. Das war eigentlich von Anfang an für mich klar. Ich weiß nicht warum, kann es nicht erklären, wieso.
Du hast dann wahrscheinlich in deiner Jugendzeit auch viel Musik gehört und dich auf jeden Fall so ein bisschen dann auch für die, da muss ich ja sagen, das ist ja dann auch die Zeit, in der ein bisschen elektronische Musik dann aufkam, total, dann so die End-70er, Anfang 80er und wahrscheinlich dann auch viel Radio gehört, oder?
Total, also als dann, ich war ja in den 80ern in der Schule und auch in den 90ern natürlich noch, aber als ich ganz jung in der Schule war, war eben der Plastikpop, das Industrielle, ganz, ganz groß im Kommen. 84, 85, 86, diese ganzen Sachen auch von Depeche Mode und so. Und da habe ich natürlich schon gemerkt, wow, das ist eine gute Sache. Für weniger talentierte Leute wie mich, da kann man anfangen, richtig schön zu experimentieren. Mhm. Also da habe ich gemerkt, hier kann ich wirklich anfangen zu forschen, wirklich Sounds zu erzeugen, und habe dann auch schon relativ bald hart abgespart meinen ersten Synthesizer auch gehabt, also auch mit Zeitungsaustragen und so, und da fing das dann an, dass ich von Synthesizern besessen wurde.
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber die ersten, sagen wir, Eindrücke, was elektronischen, auch ein bisschen sphärische Musik irgendwo angeht, hatte ich mit Jean-Michel Jarre, Oxygen 1976, und dann Space Magic Fly zum Beispiel, das war ein Chart-Hit 1977, wie die Marouani, wie er heißt, der Franzose, der auch so ein bisschen in der Richtung dann experimentiert hat. Das waren so für mich die ersten, zumindest was auch in den Charts oder zumindest im Radio gespielt wurde, die ersten Sachen, so auch einfach so elektronisch ein bisschen Musik waberte, wo ich dann irgendwie auch, was ich toll fand.
Also bei mir war es halt dann ein bisschen später, eben 84, so ein Frankie Goes to Hollywood, was dann alles kam. Ich bin da ein bisschen später eingestiegen, weil ich bin halt, 81, 82 in die Schule gekommen, und dann hat man so ein paar Jahre gebraucht, bis man da aufwacht. Und dann habe ich natürlich nur noch das gehört, eigentlich nur noch. Also ohne, also es war ganz wichtig, keine Rockmusik, keine langen Haare so in die Richtung, es war ganz wichtig.
Ja, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, oder zwei Sachen, die mir irgendwie eingängig waren, waren einmal die Buckles, wie der Killed the Radio Star 1980, war dann auch ein mega Knaller, kam mit MTV ja dann auch, weil der erste Titel, der da lief, ganz stark hoch, und dann Ultravox mit Jure, der bis auch schon in Ulm war. War total mein Ding, ist es heute noch. Und auch die Klänge, also Vienna, Ultravox, das war ganz neue, atmosphärisch, irgendwie auch elektronisch geprägte Sounds und Beats, hat mich immer total, fand ich immer total super, und finde ich auch heute noch.
Genau, es war ja auch damals ein wirklicher, ich würde nicht sagen, das war schon auch ein Affront, weil es gab Bands, die dann gesagt haben, deswegen sagte ich ja auch gerade so provokant, für die weniger Begabten sehr interessant, weil es gab wirklich Bands, die sich hingestellt haben und gesagt haben, es reicht ein guter Songwriter in der Band, der Rest macht die Technologie, das programmieren wir. Und das hat mir sehr gefallen vom Ansatz. Also es braucht jetzt nicht vier Egoisten in der Band, die alle komponieren und jeder ist ein Virtuose, sondern es war einfach möglich, ganz schnell neue Ergebnisse zu erzielen, vielleicht mit einem Songwriter oder so in der Band.
Dann sicherlich ab mit den 80er Jahren, welche Aussagen gewickelt, was sind Pet Shop Boys?
Total, ja. Eben genau dieses Konstrukt, zwei Leute nur.
Genau.
Von dem rede ich gerade.
Ein Duo, und wo im Prinzip auch dann einfach die Beats und das Elektronische im Hintergrund quasi der Master ist und die Stimme dann halt einfach so Begleitung.
Hat mir sehr gefallen vom Gedanken her einfach.
Aber du warst jetzt noch nie als Duo auf der Bühne, oder? Du bist im Prinzip, ich glaube, ich schon mit Bands zwar auch aufgetreten, aber im Wesentlichen solistisch immer.
Ja, also bei ganz großen Shows ist mein Kollege und Manager öfters mitgefahren und hat dann auch noch Keyboards gespielt, weil ich auf so ganz großen Bühnen auch in Russland hatten wir größere Gigs auch, einfach ganz verloren da aussah, ne? Also auf so Festivals zum Beispiel. Aber also seit Corona habe ich eigentlich wieder angefangen zu spielen in der One-Man-Besetzung, One-Man-Show. Ja, und es gefällt mir mittlerweile. Früher war es eine Last, aber jetzt bin ich gerne One-Man momentan.
Ja, weil das ist ja auch immer ein bisschen so, je nach Zeit, mal sind irgendwo Duos, mal sind irgendwie Quartette, so aber Zeit, das sind das vier aufgetreten, Boney M. zum Beispiel, die gleiche Zeit. Ja. Das war so ein Konzept, zwei Jungs, zwei Mädchen oder drei Mädchen, ein Junge. Und dann irgendwo kam das Duo-Thema, 80er natürlich auch Bohlen, anders, Jogging, aber das ist nicht so unser Ding sein, aber es
war schon ein Konzept zumindest. Ja, war auch so ein Konzept
es ist, im Prinzip,
genau. Ein Producer und Songwriter und dann halt der Sänger vorne, das war halt möglich einfach... damit viel zu bewegen, auch emotional. Und das hat ja Modern Talking auch getan.
Ja, und 90er Jahre war es dann mehr so ein Mann, ein Rapper und eine Sängerin, so in den Techno- oder den Eurodance-Zeiten war das dann so ein bisschen...
Also da muss ich einhaken, in 90ern bin ich dann abgedriftet, das mit dem Rap war dann nichts für mich. Ich bin dann eher in die Grunge-Richtung, also mit Nirvana und mit den neuen Sachen, auch von meinen Heroes, von Depeche Mode, ich bin dann eher so in diese Grunge-Sache anstatt in das ganz arg beatlastige oder sprechgesangmäßige, da war ja die 90er und ja, Rage Against the Machine habe ich auch gerne gehört zum Beispiel. Also eigentlich dann eine andere Richtung, habe ich dann so da für mich so entdeckt in den 90ern.
Wenn jetzt mal aber die prägendsten Interpreten so für dich irgendwie raussuchen würdest, wo du sagst, die haben jetzt dich maßgeblich in deiner Musik beeinflusst, primär würde ich mal sagen, die Depeche Mode dann schon auch, oder?
Total, auch Joy Division, auch The Cure,
natürlich.
Alles, was ein bisschen eben dunkler war, Und da auch viele klassische Komponisten, die traurig und dunkel komponiert haben. Ob das jetzt Sibelius war, also Streicherarrangements, alles, was eben mich persönlich bewegt hat, sage ich mal, in meiner Seele.
Ja.
Alles andere fand ich immer relativ nutzlos.
Ja. 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 Aber auf jeden Fall mit der Elektronik ganz neue Möglichkeiten, ja, genau. Was du gesagt hast. Mhm. Und vor allem in den 80ern kamen ja auch dann die kleinen Heimcomputer. Und ich nehme an, damit bestand dann auch die Möglichkeit, dass man als Privat- oder als Eigner oder wie zumindest als Hobbymusiker selber auch irgendwo Sounds kreiert, zu Hause im kleinen Computer und du nicht mehr eine dicke Band brauchst, ein Studio, sondern mit Minimalistik, Trio zum Beispiel, also 82, mit minimalistischem Einsatz und ein paar Beats und dann ein bisschen Gesang drüber, mega erfolgreich, obwohl vom Aufwand von, und auch von der, sagen wir, von der Hardware minimal. Ne?
Genau, oder Neue Deutsche Welle.
NDW,
also,
natürlich.
Also ganz stark die ganzen anderen Acts noch, außer jetzt Trio zum Beispiel, Joachim Witt, mit dem ich ja jetzt wunderbar auf Tour war.
Ah ja, ja.
Die ganze Tour mitgespielt.
Goldene Reiter, ja, das ist natürlich ist
auch,
der Inbegriff.
Und natürlich auch viele andere wie jetzt.
Ja.
Ja, was fallen Sie mir nicht ein, gerade Peter Schilling und ach, kann man noch Tausende nennen, Hubert K. und so weiter.
Natürlich.
Ja.
Peter Schilling ist ja gerade wieder in aller Munde.
Genau,
Vinci Tom plötzlich erlebt einen...
Spielt wieder.
Also 83 war der Titel ursprünglich in den Charts, das erinnerst du dich sicherlich auch noch.
Mhm.
Und Hubert K., weiß ich nicht, der ist auch schon...
Ab und an macht er was, dauert immer zwischendrin.
Ja, Sternenhimmel 1982, das erinnert man sich noch, und viele andere mehr, Engel 7.
Ja, Engel 7 war mein Favorite. Also.
Ja. Also, aber im Prinzip Ausgleichskonzept mit ein bisschen Elektro, ein bisschen Beat, bisschen netten Texten auch.
Ja, wir haben noch DRF vergessen, Deutsch-Amerikanisch.
Ah, ja,
haben wir noch vergessen.
Natürlich, ja.
Robert Görl und so.
Genau.
Genau.
Der auch schon mal in dem Bayern Ulm war. Robert Görl war auch schon mal da, wenn ich recht erinnere. Hier
sehr
auch beim Jubiläum von Radio Frequenz, schon ein Weilchen her. Aber natürlich auch eine bedeutende Band. Insofern ist natürlich da in Deutschland da auch in den 80ern, ja, mit der NDW natürlich auch schon eine sehr prägende Zeit. Zumindest für deine, in meiner Jugend, glaube ich, dann auch.
War und wunderbar. Raffenland.
Ja. Also für meine Begriffe jedenfalls mehr prägend oder mehr eingängig als das, was heute so in Musik zum Teil läuft.
Ich äußere mich nicht. Ich habe ja schon in den 90ern gesagt, dass ich eher zum Grunge gegangen bin. Deswegen äußere ich mich jetzt nicht über, noch nicht über die 2000er. Ich will mich hier noch nicht schuldig machen in der Sendung.
So vom Einstieg, das heißt, du wusstest dann sehr schnell, dass du im Prinzip, wenn du Musik machst, dann auch so um die elektronische Musik, so
total,
in der Form.
Total.
Das heißt, das, was du bis heute machst, war von Anfang an dein Konzept. Und wenn ich es so richtig sehe, hat sich das über all die 20 Jahre nicht wirklich verändert. Du hast im Prinzip das so für dich gefunden.
Absolut.
Und auf dem Gebiet dann auch einfach kontinuierlich vorangetrieben.
Die Herangehensweise, wie ich an eine Platte rangehe, ändert sich jedes Mal.
Mhm. Dann ist man auch
gleich. Ob ich Schaltungen verändere, zum Beispiel in meinem Studio, um bestimmte Dinge anders klingen zu lassen. Ob ich neue oder alte Synthesizer verwende. Ich möchte immer mit jeder Platte einen bestimmten Sound anstreben, ein Ideal, der auch zu der Aussage der Texte passt. Also, dass die Atmosphäre auch, dass der Text auch in der Atmosphäre im Prinzip drin ist, eingebettet. Und das ist für mich die Herausforderung. Ansonsten bin ich tatsächlich, wie du sagst, ein sehr, sehr konservativ sich entwickelnder Musiker.
Aber es ist immer so, was sich bewährt hat, muss man ja auch nicht ändern. Und ich glaube, deine Sachen laufen ja auch ganz gut. Da sprechen wir natürlich gleich noch nach der ersten Musik. Du hast ja, glaube ich, inzwischen diverse LPs, diverse EPs und Alben, also Singles, wollte ich sagen, EPs und CD-Alben veröffentlicht. Das sind mittlerweile, wie viele Alben? So 7, 8, glaube ich, oder?
Muss kurz überlegen. Also 5 Longplayer.
Ja.
Dann aus der alten Zeit 2 Remix-EPs und jetzt aber in der Neuzeit neue EPs, also keine Remix-EPs, sondern jetzt kommen anstatt Alben EPs, sind es auch schon wieder 2 und dann natürlich etliche Maxi-Singles. Also wir sind bei JMR030 jetzt als Katalognummer, wobei das nicht... das ist nicht unbedingt 1:1 zu übertragen, weil da sind auch Videoclips zum Beispiel dabei, die mitgezählt werden.
Oh ja.
Aber es ist eine Menge, was halt an Katalognummern jetzt da ist. Und ich bin froh, dass der Katalog wächst, dass mir noch was einfällt.
Radio Free FM.
Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag mit Janosz Moldau, den wir auch gerade musikalisch gehört haben, aus seiner aktuellen EP aus 8 and Beat.
Ja. 8 and the Bad.
Ja. 8 and the Bad.
Bad. Mhm. Ja, ist schwieriger also, Titel. Wirklich einer, also ein schwierigster Album- oder EP-Titel,
ja,
den ich jemals hatte.
Das ist auf jeden Fall dein aktuelles Werk. Ja. Und ja, wir haben schon gesagt, seit 20 Jahren bist du aktiv, Janosz, und auch sehr, sehr viel unterwegs. Mhm. Wie viel Zeit bist du eigentlich dann in Ulm und produzierst du überhaupt in Ulm oder sind deine musikalischen Aktivitäten alles irgendwo ganz auf der Welt verstreut?
Gute Frage mittlerweile. Mhm. Also ich bin zwar in Ulm, ich habe, solange ich im Prinzip meine Firma hier gemeldet habe und auch mein Lager, wo ich auch den Versandhandel betreibe, mhm, als Label versende ich ja auch Waren, ist ja so, und solange das hier in Ulm registriert ist, wird meine Firma auch hier bleiben und das wird wahrscheinlich auch so der Fall sein, weil ich hier eigentlich zufrieden bin. Ich habe ja auch große Teile des Repertoires, was ich hier, also des technischen Equipments, was ich hier habe zum Abmischen hier.
Ja, ja, ja.
Und ansonsten arbeite ich ganz viel unterwegs. Also bin sehr oft in Italien, in so einer kleinen Apartmentwohnung und komponiere dort alles. Und ja, wenn es überhaupt möglich war, das war jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch kaum möglich, also weder Ulm noch viel Italien, sondern ich war ein Jahr auf Tour zum Beispiel. Von Mai 23 bis jetzt Mai 24 mit kurzen Unterbrechungen waren 3 verschiedene Touren mit 3 verschiedenen Acts. Und das war am Anfang so nicht geplant, sondern die eine Tour lief erfolgreich oder gut. Dann wird man empfohlen auf die nächste. Mhm. Und die läuft dann noch besser. Und dann kommen dann sind das zufällig dann Agenturen, die dann auch da sind und sehen das und sagen, okay, dann spielst du aber noch jetzt bitte nochmal 3-4 Monate irgendwie jetzt mit Joachim Witt. Mhm. Und so hat sich's dann, also mit Aiden the Bad habe ich eigentlich am meisten gespielt bis jetzt.
Mhm. Ja. Wenn du es gerade sagst, gibt es einen Titel, den du schon, wo zählst du, wie oft du welchen Titel spielst, muss man sagen, kann den am häufigsten von allen überhaupt gespielt?
Also ich spiele ja live auch schon eher das, wo ich weiß, was auch die Menschen gerne hören. Also ich setze mich schon hin. Meine persönlichen Präferenzen habe ich auch. Mhm. Die kommen vielleicht in der Form von irgendwelchen Balladen oder so dann da rein. Und es gibt schon bestimmte Titel, die ich natürlich dann auch oft spiele. Zum Beispiel In Another World von dem Love Star Album, was damals auf Motor Records erschienen ist. Wenn ich das nicht spiele, muss ich mir dann auch jedes Mal anhören, Janosch, wieso das nicht? Und ich habe es jetzt, glaube ich, bei Joachim Witt weggelassen, weil da wollte ich bewusst ein anderes Set, ein ruhigeres, einfach. Genau, aber Live-Auswahl von Songs ist immer eine ganz, ganz schwere Sache. Kommt auch immer auf die Tour an, auf die Künstler, mit denen man tourt, auf die Setlist-Länge und
Die kriegst du normalerweise gesagt, dann sagt dir irgendwo jemand, ein Veranstalter, du darfst eine Stunde ran oder
musst du schauen. Genau, Dreiviertelstunde oder Stunde oder 30 Minuten und dementsprechend versuche ich auch entsprechende Visuals halt zu programmieren, die das Ganze auch unterstützen von der Atmosphäre, weil ich dann alleine auf den Bühnen mittlerweile wieder stehe. Und wir haben also auch viel Video, Videoanimation, Background, Backdrop-Sachen, die, Bewegung halt, und das wird auch noch ein bisschen mehr werden bei meiner nächsten Tour.
Weil du es gerade gesagt hast, mit Joachim Witt warst du unterwegs. Wir können ja mal ganz kurz sagen, mit welchen anderen Musikern du jetzt dann quasi um die Welt getourt bist und wo ihr gewesen seid.
Also jetzt, beschränken wir uns mal auf 8 and the Bad, weil sonst muss ich auch. Also ich war zuerst mit Frontline Assembly, das ist eine kanadische IBM Industrial Formation, sehr bekannt, Belieb. Ja. Die haben auch viel, der hat auch diese Skinny Puppy Sachen gemacht, die auch viele Leute kennen. Also härtere elektronische IBM, IDM Sachen, aber eben auch viel mit Melodien. Also er ist einfach so ein, ich würde sagen, Belieb ist einfach ein Kultmusiker. Ja, und es war für mich eine große Ehre. Ich hatte viel Platz, es war jetzt keine so große Crew, ich hatte ein ganz eigenes Abteil hinten im Tourbus. Also wirklich ein Abteil mit eigener Türe, 4 Betten sozusagen, und konnte da die Fenster runterlassen, also Scheibe auf die ganz, wirklich viel Platz und eine ganz, ganz entspannte Tour, ging eigentlich so quer durch Europa, mehr Ost, also mehr Ost jetzt als jetzt irgendwie Frankreich oder so, sondern einfach so, wo waren wir? Bratislava und solche Sachen, Prag und solche Sachen. Mhm. Und dann natürlich auch Deutschland. Und es war eine tolle Tour, genau.
Ja, aber es ist schon anstrengend, ein Jahr. Ich meine, wenn du Jahr unterwegs bist und
ich kam nach der Tour dann nach Hause. Das war dann im Juni. Mhm. Und also 23, und dann hatte ich 2 Monate Zeit, mir eine neue Show zu überlegen und auch neue Setlist zu machen, auch eine bisschen längere Setlist. Und dann bin ich mit Kombi Christ und Megaherz zusammen auf diese wirklich sehr große Europa-Tour gegangen, die auch in UK stattgefunden hat und natürlich auch bis ans Ende so Barcelona, Madrid und wirklich ganz Europa, auch 3-4 Städte in Frankreich, also wirklich versucht, überall zu spielen. Und das ging dann, da war ich dann im November zu Hause. Mhm. Genau, dann war irgendwie Weihnachten, und dann habe ich aber auch schon gemerkt, eigentlich wollte ich dann eine neue Platte aufnehmen, aber dann kam die Anfrage, ja, könntest du dir vorstellen, Janosch, Anfang des Jahres dann was vorzubereiten, um mit Joachim Witt die Tour zu spielen, Februar, März und inklusive April. Und da habe ich dann ein neues Set gemacht, also komplett neue Setlist, ganz andere Lieder geprobt, auch neue Visuals, alles neu erstellt, weil ich wollte auch einfach immer was Neues bringen. Es sind verschiedene Bands, verschiedene Musiker, und ich komme auch jedes Mal mit wirklich auch, ja, einer neuen Stimmung oder auch neuen Ideen sehr gerne auf eine Tour. Mhm.
Ja.
Also nicht so mit so einer Singles-Best-of-Sache immer, sondern ich habe immer irgendwas im Kopf, was ich dann halt umsetzen möchte. Und das hat bei Joachim Witt dann besser geklappt, als ich da am Anfang dachte. Ja, es war dann wirklich eine sehr schöne Sache, vor allem auch menschlich. Mhm. Ganz toller Mensch.
Ah ja.
War wie mein Papa.
Ah ja, er ist ja, glaube ich, inzwischen auch 70 oder sowas. Ne?
75.
75 ist Joachim Witt inzwischen. Genau. Ah, die Zeit vergeht. Man erinnert sich natürlich noch an die 80er Jahre. Ja. Da war das auch noch ein junger Mann, aber er hat sich stimmlich, glaube ich, ein bisschen verändert.
Er hat immer weitergemacht, egal was die Leute davon gehalten haben.
Ja.
Auch wenn es manchmal nicht gut ankam oder so, einfach weitergemacht.
Ja, macht sein Ding sozusagen, wie man so sagt. Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall warst du viel auf Tour. Das heißt, momentan ist dann erstmal ein bisschen bei dir Heimat angesagt, ein bisschen Verbleib und Album, neues Produktion, oder was sind so deine aktuellen jetzt mal Aktivitäten?
Also, ich bin danach, nach der Tour, habe ich natürlich auch ein wenig ausgeruht, und dann bin ich aber nach Italien in meinen Kompositions-, sozusagen in meinen Proberaum zurück, und habe dann eine neue Platte aufgenommen, weil ich das schon immer im Kopf hatte, diese Songs zu machen. Das waren eigentlich gar keine Prio-Songs, also die Songs hatten eigentlich keine Priorität.
Ja.
Ich hatte eigentlich eine andere Platte vorbereitet. Ganz verrückt. Und dann habe ich gedacht, okay, aber da diese Songs keine Priorität hatten, haben die mich sozusagen fast schon angebrüllt, dass ich sie jetzt doch machen sollte. Und habe jetzt bis jetzt, also von Mai dann bis jetzt, eine komplett neue Platte produziert, die jetzt auch schon im Prinzip am 29.11. erscheinen wird.
Ja, also natürlich, es war nicht so viel sehr gerne Pause. Hier auch mal präsentieren. Also es gibt was Neues, ist auf jeden Fall für die Fans dann so die Nachricht.
Ja.
Es wird bald wieder Neues geben von dir. Ja, nebenbei, wenn man jetzt Musik produziert und sowas dann auf Tour geht, ganz alleine kann man das ja sicherlich nicht stemmen. Wie groß ist das Team jetzt, was du dann hast? Wie groß sind jetzt Leute, die vielleicht auch auf Tour unterstützen? Wie weit ist das relevant für Studioproduktion? Hat man auch andere Gastmusiker oder produzierst du alles selber? Wie viele, also mit wie vielen Menschen hast du da so tagtäglich zu tun, damit du eben Alben produzieren kannst, auf Tour gehen kannst? Wie groß ist so ein Team hinter dir?
Also zum Beispiel, es gibt immer wieder Ausnahmen, also es gibt immer wieder Alben, wo ich wirklich auch Hilfe in Anspruch nehme, mich öffne. Das ist zum Beispiel 2015 gewesen, Gerhard Potocznik aus Wien, der hat viel für Chicks on Speed produziert zum Beispiel und auch offizielle Depeche Mode Remixe gemacht zur Exciter-Zeit, Electronic Cat und so.
Ja, ja.
Also wirklich ein Top-Elektro-Producer, der hat mit mir komplett an meiner Platte Minor gearbeitet.
Mhm.
Bei der aktuellen Platte beispielsweise Aid and the Bad habe ich mit Kurt Unala Kontakt gehabt. Das ist der Produzent, der hat 2-3 Platten für Depeche Mode als ausübender Producer gearbeitet, auch Sounddesigner, den sieht man auch auf den YouTube-Videos, wenn die da was live spielen.
Mhm.
Und da habe ich viel Input bekommen, Deswegen ist die Platte meiner Meinung nach auch sehr gut geworden, weil ich habe da auch Input bekommen zur Mikrofonwahl, zu bestimmten, wie man meine Stimme anders noch präsentieren kann. Und das, da habe ich sehr viel gelernt und deswegen steht er da auch in den Credits. Es gab aber auch Platten, die ich einfach alleine produziert habe, zum Beispiel Love Star, die dann auch auf Motor erschienen ist. Das kommt immer drauf an.
www.freefm.de.
Ja, hallihallo, ihr hört gerade Radio Free FM und zwar die Plattform. Und ich bin der Janosch Molder, ich bin hier zu Gast. Hello.
Ja, hallo an alle Hörer. Wir haben noch bis 17 Uhr mit dem Janosch und werden natürlich noch ein klein bisschen mehr sprechen. Janosch, wir hatten gerade vor der Pause gesprochen, hatte ich so ein bisschen nach dem Team gefragt und dann haben wir noch einen Punkt, das war ein bisschen noch Live-Auftritte, Konzerte, wie das alles so geht. Also gerade was wir auch gehört haben, ist ja sehr, sehr viel Elektronik, sehr, sehr viele Sachen, die wahrscheinlich dann auch als, ich weiß nicht, bei einem Konzert kommen die dann, werden die auch zum Teil elektronisch eingespielt, sprich dann aus der Konserve oder wird das alles live dann aufgeführt oder dann brauchst du mehrere Leute, das alles zu replizieren. Wie geht das?
Genau, also die es gibt natürlich bei mir auf der Bühne viel Technologie.
Ja.
Und da ist zum einen die Synchronisation der Visuals mit dem Ton gekoppelt. Dann läuft auch ein Sequenzer natürlich im Hintergrund, der diese harten Beats, also gerade die Elektrobeats, die Bässe und so abspielt und auch die Harmoniewechsel, was jetzt zum Beispiel solche Hooklines betrifft, also wirklich prägnante Hooklines kommen bei mir auch vom Band, weil ich habe ja meistens auch die Gitarre um und spiele Gitarre und singe dazu. Es geht ja dann nun mal nicht. Ich habe ja nicht vier Finger, also vier Hände meine ich, vier Finger schon. Ich war immer schlecht im Deutsch. Ich habe ja nicht vier Hände. Und deswegen gibt es da natürlich immer bei jedem Lied für mich eine Prioritätenliste, was möchte ich live machen. Also ich spiele auch teilweise, wenn ein Lied weniger Gitarre hat, auch mal die Akkordwechsel auf dem Keyboard. Die Harmonien, Grundharmonien, weil dazu kann ich dann einfach auch schön singen. Wenn man nämlich die Harmonien live spielt, singt man auch viel besser. Also man hat das ein Gefühl. Ja. Ist genauso bei der Gitarre. Du kannst mit der Gitarre, wenn du sie live spielst, auch viel sauberer singen, als wenn die jetzt vom Band kommt. Sehr schwer. Mhm. Ja, also ich spiele schon gerne so Hauptelemente live und ich finde für eine One-Man-Show, glaube ich, ist bei mir doch ziemlich viel live. Auch der ganze Gesang, alles. Also ich versuche wirklich so viel wie möglich live zu machen, um dann auch spontan zu sein, mal eine Strophe aussetzen zu lassen, mal nicht zu singen. Weil wenn das vom Band käme, es wäre auch mit so Backing-Vocals und so, dann kannst du überhaupt nicht spontan reagieren. Mhm. Ich laufe mal ins Publikum zum Beispiel rein, wenn ich das machen möchte.
Ja. Aber schon eine anspruchsvolle Sache, weil du ständig irgendwie Kontrolle über verschiedenste
Spuren. Genau, es ist sehr technisch.
Das heißt, sehr technisch basierend. Wie ist denn das überhaupt? Ich meine, die Technik hat sich ja seit 1984, das sind 18 Jahre, ständig weiterentwickelt. Wie oft brauchst du neues Equipment oder kannst du im Prinzip mit dem gleichen Equipment seit 20 Jahren arbeiten? Ich vermute mal eher nicht. Wie schaut das aus? Wie oft musst du auf dem Markt dich orientieren und schauen?
Also ich kaufe wirklich, also wenn man es mit früher vergleicht, ich kaufe wirklich nicht mehr viel Neues oder neue Synthesizer oder neue, natürlich, wenn ich merke, okay, da ist was Wichtiges, was ich nicht verpassen möchte, auch in der Technologie, dann kann es schon sein, also ich habe jetzt einen neuen Synthesizer gekauft, und werde auch dafür keinen alten ausmustern, weil ich einfach auch weiß, was diese... Ich habe eigentlich nur Geräte, die ich benutze. Mhm. Also es gibt jetzt überhaupt keine Geräte, wo ich sage, da überlege ich jetzt die ganze Zeit, muss das weg? Sondern ich benutze alles, was ich habe und mittlerweile auch unterwegs verpackt, also auch im Ausland, in Italien, das ist alles in Cases, das ganze Studio ist mobil aufgebaut. Also ich kann einzelne Komponenten einfach in Flight Cases verpackt mitnehmen. Mhm. Beispielsweise, ich möchte 3 Wochen Gesangaufnahmen machen, dann nehme ich die entsprechenden Komponenten, die sind schon verpackt, stell die irgendwo anders hin, ans Meer oder an den See und nehme dort das auf und habe dort meine Vorverstärker. Also es ist alles sehr mobil. Ich möchte kein normales Tonstudio mehr. Das ist, es langweilt mich. Ich möchte jederzeit das machen können. Also zum Beispiel bei Synthesizer-Aufnahmen habe ich dann Filterbänke, die ich mitnehme in Stereo zum Beispiel auch, damit ich Signale bearbeiten kann. Wenn ich sage, ich mache eher Arrangement, Sounddesign, nehme ich das mit. Wenn ich sage, ich möchte mich mal aufs Gitarre und Gesang konzentrieren, nehme ich das Mono-Rack mit. Sind ja Mono-Signale.
Ja,
Gitarre ist ja Mono und Gesang auch. Also Und so habe ich das nach Mono- und Stereo-Signalen auch sortiert.
Ah ja, interessant, ja. Das heißt, du hast zu Hause oder dein Digital auch eine gigantische Library wahrscheinlich, wo du die Sachen irgendwo alle dann greifbar hast und gegebenenfalls von Neuabmischungen, von neu, von Remaster oder von irgendwas.
Viele Backup-Stufen, ja, viele Library-Stufen, ja. Ich kann also, wenn du sagst, spiel doch mal von 2005 eine alte Nummer, dann kann ich die hochholen und dann halt neu arrangieren zum Beispiel mit neuen Sounds und dann anders auf die Bühne bringen, als das damals auf der Platte war. Mhm. Das ist mir halt auch wichtig, dass ich da immer wieder eingreifen kann und die Lieder dann auch wieder immer mal wieder auf die Höhe der Zeit
holen. Ich wollte gerade sagen, die Zeit, der Geschmack und manchmal auch die Technik verändern sich ja. Und so kann man, also ich weiß zum Beispiel Ultravox, als die Titel von 1980 dann auf der Tour 2000 und wann wir es 12 gespielt haben, haben die dann auch statt riesen Synthies einen Computer, glaube ich, nur noch gehabt. Denn ich habe mal ein paar Bilder gesehen, wie die das dann neu arrangiert haben mit Minimaltechnikaufwand, aber im gleichen Sound und sogar
besser. Das Mastering hat sich auch verändert im Lauf der Jahrzehnte. Wenn ich ein altes Album reinlege, ob es jetzt eine alte Depeche Mode-Platte ist oder eine Björk-Platte, und ich habe dann eine neue, dann brüllt die neue Platte mich an, dann ist die andere viel zu leise nach heutigem Stand. Und dementsprechend muss ich natürlich auch live gucken, dass alle meine Songs auch natürlich gleich laut sind, also den gleichen Standard haben. Sonst hat der Front-of-House-Techniker natürlich im Club große Probleme, wenn irgendwas leise, eine Nummer leise ist. Eine Nummer laut, dann wird er sich auch wundern. Da muss er sehr viel drehen und schrauben und es wird sicher nicht zum Guten des Konzertes beitragen. Mhm. Das heißt, da gibt's halt auch technische Anforderungen, wenn man's. Es ist halt immer lauter geworden, genau, sagen wir es mal so. Mhm. Es wurde halt weniger Dynamik und lauter und das setzt sich natürlich auch um. Also ich höre mir halt auch aktuelle Produktionen an, egal was, also auch. Um da halt zu gucken, was ist derzeit so.
Das wäre ein Punkt, der mich auch interessiert, wenn man was Neues produziert. Analysiert man schon ein bisschen den Markt, die Trends, auch, wo das hingeht, die Sounds, wie sie sich weiterentwickeln. In den 70er gab es gerade mal diesen Philadelphia-Sound, der dann ganz viel verbreitet war. Du kannst da heute noch sagen, das Lied muss von 77, 78 sein. Ja. Dann bestimmte andere Klänge irgendwo wieder Anfang der 80er oder so. Ob das dann New Order ist oder wie sie alle heißen, die dann auch so ein bisschen ähnlich geklungen oder Human League irgendwie. Das hat dann auch so ein bisschen ähnliche Elemente und ja, insofern denke ich auch der Zeitgeschmack oder einfach die Elemente, die in einem Publikum ankommen, kennt man und kann man sich ein bisschen vielleicht danach richten, wenn man kommerziell
orientiert. Genau, das geht jetzt halt eher weg von der Idee eines Künstlers, das Gespräch, aber als Künstler ist man ja heutzutage auch sehr oft Produzent. Das bedeutet, natürlich kann man auch eine ganz leise Platte aufnehmen, kann man machen, aber dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Kids den Anfang hören, da ist ein Intro, was man kaum hört und was sich 2 Minuten aufbaut, muss man sich nur nicht wundern, wenn die Kids das wegskippen nach einer Sekunde. Ja. Das heißt, die Konsequenzen, man kann alles machen. Mhm. Konsequenzen muss man dann halt auch tragen. Mhm. Und deswegen bin ich natürlich auch interessiert, dass meine Musik gehört wird. Das wäre ja unehrlich. Also ich, als Produzent achte ich auch darauf, dass eben die Musik genügend gegen die Wand gefahren wird und dass die Leute das eben auch mitbekommen.
Ja, natürlich, die Welt kann sich in Bezug auf KI was auf die nächsten Jahre hin verändern. Es gibt ja heute schon Musik, die auch von KI produziert wird. Man kann sich zumindest vorstellen, dass da auch dann irgendwie, dass man bestimmte Parameter angibt und dann produziert oder komponiert die Musik. Ist das ein Thema, wo du dich auch mit beschäftigst?
Ja, also im aktuellen Logic Update ist das bereits integriert.
Oh ja.
Mhm. Im Host Sequencer in der DAW. Mhm. Und also zumindest in rudimentären Funktionen, so wie es jetzt eben derzeit funktionabel ist wahrscheinlich. Die werden sich schon überlegt haben, was da drin ist und was nicht. Das wird sicher erweitert werden und gibt ja auch prägende Programme schon, mit denen ganze KI-Depeschen-Mode-Nummern erzeugt worden sind, die ja auch auf YouTube teilweise freigeschaltet sind und dann wieder von den rechtemäßig dann wieder gesperrt sind und weil da dann wieder Copyrights im Hintergrund nicht dazu passen und so. Das heißt, ich kann es mir vorstellen, da ich ja immer technischer Musiker war, als Cluster, so, ich habe es neulich jemandem schon gesagt, als Cluster das zu verwenden, also eine bestimmte Stimmung, eine Atmosphäre und wenn ich dadurch vielleicht schneller bin, noch Songs zu schreiben, als kann ich es mir vorstellen. Also jetzt in meinem Fall jetzt eher nicht so, dass ich hingehe und sage, ich bräuchte hier komplette Songs und Texte oder so, sondern eher so als, ja, wie ein Synthesizer eigentlich auch Ideengeber ist mit tausenden Funktionen und tausenden Optionen, so würde ich die KI als neuen Synthesizer auch gerne betrachten. Mhm. Ja, oder auch als Gitarren-Effektgerät, egal was, es wird alles möglich sein und da sollte man sich jetzt nicht unbedingt verschließen oder das verteufeln, sondern es wird schlechte Auswirkungen durch KI geben, auf dem Arbeitsmarkt und so weiter, aber ich glaube nicht, dass es für Musiker jetzt unbedingt schlecht sein muss. Also es kann
sowas positiv zu sehen, es gibt auch wahrscheinlich neue Chancen und damit natürlich auch viele wahrscheinlich interessante Klänge und Sounds. Radio Free
FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.
Wir sind wieder zurück mit der Plattform Radio Free FM. Wir unterhalten uns spannend, während die Musik lief, denn die Musik- und Musikindustrie, die Branche ist ja auch, wir haben es gerade angesprochen, Thema KI im Wandel, ganz viel, was sich verändert. Ja, wir müssen vielleicht das Thema kurz ansprechen. Du sagtest, heute werden ja über die verschiedenen Kanäle so viele, unglaublich viele Titel veröffentlicht. Also ein Punkt, das wird dir vielleicht auch so gehen. Hast du 1980 irgendwo, sagen wir mal, Radio gehört oder die Charts gesehen? Hast du irgendeinen Überblick über eine gewisse Anzahl von Titeln gehabt? Die kennt man, die kennt man heute noch. Heute habe ich das Gefühl, strömen so viel an verschiedener Musik, an Titeln aus allen Kanälen auf den Markt. Und die meisten Sachen, das sind wahrscheinlich Studiomusiker, die man gar nicht kennt. Das ist gar keine Identifikation. Also für mich ist der Markt irgendwie, was das angeht, völlig irgendwie unüberschaubar fast geworden.
Das wird auch über die KI natürlich noch unüberschaubar und es wird unglaublich wichtig, wie wir es gerade gesagt haben, dass man dann als Musiker eine Crowd hat und Leute haben, die einem folgen und zwar gerne, freiwillig, die einfach kommen, Konzerte sehen, Platten kaufen oder streamen, was auch immer. Mhm. Und durch KI wird es natürlich noch mehr. Es wird noch mehr zugehen, man kommt nicht mehr durch. Genau. Und die Major Labels werden aber ihre Taktiken haben, ihre AI-Acts da durchzubringen. Die haben das Geld dazu, das zu pushen. Die werden auch Avatar-Tourneen machen, die werden irgendwelche Leinwände aufstellen, die werden das hinbekommen. Aber so eine junge Band, die vielleicht anfängt, Musik zu machen,
das ist dann schwierig.
Man hat mir schon damals gesagt, mach's nicht, das klappt nicht mehr, es ist vorbei. Mhm. Und ich habe es auch nicht geglaubt. Also ich hoffe, dass die jungen Bands es auch nicht glauben, dass die auch einfach das machen. Das Beste ist, man glaubt es nicht. Ich sollte sagen, es geht nicht mehr. Das ist für mich kein Argument. Mhm. Ja, hoffentlich kommen viele junge Bands, die auch coole Musik machen und denen das egal ist. Ja, die einfach touren und gucken, dann entsteht auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Würdest du das Leben eines Musikers jetzt empfehlen, anstreben und sagen, es ist doch alles ein bisschen härter als gedacht. Wenn jetzt junge Leute, ich meine, es gibt viele, ich weiß auch viele Nachwuchsbands, die das so ein bisschen nebenbei machen, die alle gerne vielleicht ein Profimusiker würden oder auch ein bisschen von den riesen Charterfolgen träumen.
Ich würde es niemandem empfehlen, weil du halt Schwierigkeiten hast, deine Familie zu sehen, regelmäßig beispielsweise. Ja. Also müsste man nur meine Tochter fragen. Mhm. Ist nicht toll. Ja. Und ich war, wie gesagt, fast ein Jahr jetzt unterwegs und ist nicht zu empfehlen, außer man fühlt sich dort wirklich zu Hause und berufen. Ja. Also man sagt wirklich, ich fühle mich so aufgehoben dort, in diesem Haifischbecken aufgehoben, zum Beispiel, ich fühle mich da aufgehoben. Also ich habe viele Kämpfe gehabt und auch viele negative Gedanken über das Geschäftsmodell und so. Aber ich fühle mich mittlerweile aufgehoben und es gibt eine Nische für mich. Und das wissen die Agenturen auch mittlerweile. Das wissen, ich arbeite ja auch non-exklusiv am Live-Markt, was ein Vorteil ist. Die Agenturen können mich anfragen zu bestimmten Projekten. Also ich bin nicht an eine Agentur gebunden und arbeite da halt mit verschiedenen Leuten zusammen. Und das heißt, die Nische gibt es und natürlich freue ich mich auch, wenn ich wachsen kann. Natürlich, klar, da muss man eben auch einige Anstrengungen auch jetzt unternehmen, immer wieder. Mhm. Es gibt ja auch neue technische Herausforderungen, immer wieder. Mhm. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das jemandem empfehlen sollte.
Schön. Ja. Vielleicht noch zum neuen Album so ein bisschen die Frage, ändert sich irgendwie von der Richtung was oder so, wie man dich kennt, experimentell und sehr stark wieder elektroniklastig oder was erwartet uns auf deinem neuen Werk?
Also die neue Platte, es gibt ja schon eine Single, die raus ist, die heißt Where I Believe, die habe ich schon während der Joachim Witt Tour veröffentlicht im Frühjahr. Mhm. Und jetzt kommen eben noch die restlichen Songs dazu, dass das eine 4-Track-EP wird. Also gerade prädestiniert eben als Streaming und Download. Und es wird eben, wie auf der Single schon, es klingt sehr anders, eigentlich würde ich sagen, wie jetzt diese Nummer, die wir gerade gehört haben. Es ist eher repetitiv und ich habe mich da so ein bisschen auf meine psychedelischen Wurzeln auch zurückgesungen und besonnen. Ja, das ist also weniger Text, es wiederholt sich oft und es entstehen Loops, die halt sich filigran und ändern, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Diese Platte hat einen anderen Ansatz.
Ja. Wissen das eigentlich, wenn man sowas dokumentiert, produziert, schreibt man wahrscheinlich keine Noten, irgendjemand schreibt im Prinzip, oder macht man das, oder wie produzierst du, wenn du jetzt eine Idee hast, wenn du jetzt auch vielleicht irgendeinen Klang oder irgendwas im Kopf hast, wie hältst du das fest und welche Dokumentation macht man da, oder wie dass man es auch replizieren kann, dass man auch wieder weiß. Ja.
Also ich hatte jetzt sehr wenig Zeit bei dieser Platte, da habe ich einfach nicht mal einen Stift genommen. Ich habe also weder meine Lyrics aufgeschrieben, ich habe ja auch eigentlich so einen Native Speaker, der da immer noch mal drüber schaut, weil ich bin ja nun mal wirklich jetzt kein Engländer.
Ja.
Aber ich denke, mein Englisch ist halt schon sehr gut, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Aber ich habe trotzdem immer jemanden, der da halt mal gerne noch drüber. Es gab nicht mal die Zeit. Es ist jetzt in England im Mastering, es gab keine Zeit. Ich habe die Texte nicht aufgeschrieben. Und natürlich, die Notation ist gar kein Problem, um diese Frage zu beantworten. Das kann man ja dann im Host-Sequencer sehen, also in der DAW, in Logic. Da kann ich den Score-Editor benutzen und sehen, was, ich meine, wenn ich es nicht schon weiß, kann ich auch sehen, was für Akkorde ich gerade spiele. Und okay, es muss halt gucken, in was für einer Tonart ist der Song, was für Vorzeichen hat das und so. Das muss man dann da vielleicht noch setzen oder korrigieren. Aber und bei der Gitarre, gut, Audiospuren, die nehme ich einfach auf, so schnell wie es möglich ist, um dass ich die Sachen nicht vergesse, oder auch Gesangsparts ganz schnell aufnehmen, weil es kann sein, du hast es am nächsten Tag nicht mehr, weil du 1000 andere Sachen zwischendrin gemacht hast.
Wachst du mal auf nachts und sagst, oh, ich habe so gerade so eine
Ist auch schon passiert, der Klassiker.
Schnell dann an Computer.
Schon
oder
passiert,
schnell,
ja, schrecklich.
Aufnehmen. Weil manchmal kommen einem ja doch so die besten irgendwie Ideen mal so.
Ja, ist
so
auch schon passiert. Dass man kaum mehr Zeit hat, das Mikrofonkabel zu finden.
Ja.
Oder dann noch gerade noch es geschafft hat, alles einzuverkabeln und dass man dann eigentlich sich die alten Zeiten zurückwünscht, wo der Produzent neben einem schläft und sagt, ich habe dir alles bereitet, deine Idee ist da, aber die Zeiten sind vorbei.
Ja. Aber so die kreativen Phasen hat man dann, wenn man ein bisschen entspannter ist wahrscheinlich, jetzt nicht auf der 30. Tour, oder?
Auf Tour schreibe ich nie was.
Da schreibst du gar nicht.
Ist nicht möglich.
Ja, ja.
Haben viele anderen Künstler auch erzählt, aber ich schreibe viel in Italien. Ja, sehr viel.
Ist da die Atmosphäre irgendwie für dich?
Ja, ich gehe da nur zum Schreiben hin. Ich gehe von morgens bis abends. Also ich arbeite nur an Arrangements, nur an künstlerischen. Ich habe der schönste Proberaum, den man sich vorstellen kann, mit Seeblick.
Inspirierend.
Und sehr inspirierend und einfach. Von morgens bis abends nur diese Arbeit zu tun, was auf Tour weder geht, was auch nicht geht, wenn man in der PR-Phase ist von der Platte, wo man Termine hat oder so. Es geht einfach nur, wenn man es den ganzen Tag macht. Und dann geht's, wie man sieht, auch sehr schnell. Also ich habe mich auch gewundert. Ziel war, Ende September fertig zu sein. Ich bin 3 Wochen früher fertig mit der Platte. Und es kommt wahrscheinlich, wenn man sich darauf konzentriert. Da muss man sich drauf besinnen, dass man sich diese Zeit nimmt.
Ja.
Genau.
Ja, Janosch, die Zeit nimmt.
Genau.
Ich guck mal gerade auf Tour, das war schon so fast das Stichwort.
Das passt jetzt, ne?
Ja, wir sind tatsächlich schon wieder fast durch oder eigentlich schon wieder durch mit der Plattform. Ich glaube, es gibt noch viel Spannendes zu berichten und vor allem auch demnächst, wenn du deine neue EP rausbringst, dass wir uns gerne einfach wieder hier verabreden im Radio. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank, dass du da warst, wir ein bisschen mehr erfahren haben von dir, ich dich live hier in der Sendung hatte. Und dann sagen wir gemeinsam Tschüss. Mein Name ist Michael Trost und du warst, sag mal, wer war da?
Janosch Moll. Alles
Gute
euch.
Dass du da warst. Sagen gemeinsam Tschüss, auf bald, und das war die Plattform für heute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.